You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen heute einen Fokus auf Sachsen legen, das heißt Auseinandersetzungen mit sächsischen Verhältnissen, Auseinandersetzungen mit rechten Kontinuitäten in Sachsen, Auseinandersetzungen aber auch mit Initiativen, die sich gegen diese Kontinuitäten stellen. Auf Sachsen zu blicken, das muss immer wieder auch eine Auseinandersetzung mit dem ländlichen Raum heißen. Zunächst wollen wir aber in eine der größeren Städte blicken, nach Leipzig. Seit 2015 gibt es bundesweit eine Zunahme an rassistischen Übergriffen und Mobilisierungen. Damit verbunden der Aufstieg der AfD und die stetige Mobilisierung von Pegida mit ihren Ablegern in den verschiedenen Städten. Diese Entwicklung ist auch an Leipzig nicht vorbeigegangen.
Also das, was sich seit 2015 bundesweit beobachten lässt, das schlägt sich natürlich auch in Leipzig nieder. Die Stadt Leipzig hat so ein selbstformuliertes Image, wo sie damit so ein bisschen wirbt, nenne ich das mal, dass sie tolerant und weltoffen ist. Das mag vielleicht ein bisschen stimmen in dem Gegensatz zu anderen Regionen in Sachsen. Dennoch ist es immer, muss man auch dazu sagen, ist es sozusagen nur, wenn überhaupt, die eine Seite der Medaille. Es gibt ganz genau solche Ereignisse, solche Vorfälle auch in einer großen Anzahl. Es gibt Neonazis in Leipzig selbstverständlich, es gibt Aktivitäten von denen, aber es gibt auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Diskriminierungen, ganz normalen Rassismus zum Beispiel, den Personen tagtäglich in und um Leipzig erleben müssen. Seit 2015 deshalb nochmal eine Erinnerung, seitdem eine neue Welle an rassistischer Gewalt, rassistischer Mobilisierung in ganz Deutschland gab, mit Schwerpunkt ja tatsächlich in Sachsen, die meisten Mobilisierungen gab es hier, da auch im Leipziger Umland verstärkt. Mit dem Pegida-Ableger Legida, den es in Leipzig eine ganze Zeit lang gab. Der einzige Ableger, der sich mindestens mittelfristig so ein bisschen etablieren konnte, auch mit einer etwas höheren Teilnehmendenzahl. Auch das gehört alles mit zu Leipzig dazu. Das versuchen wir auch alles mit zu dokumentieren. Und ja, seit 2015 gab es nochmal einen deutlichen Anstieg.
Das sagt Steven von Chronik LE. Chronik LE ist ein Projekt, das faschistische und rassistische Vorfälle in Leipzig dokumentiert. In größeren Abständen veröffentlicht Chronik LE ein Heft mit dem Titel Leipziger Zustände, in dem die Entwicklung von faschistischen Strukturen und rassistischen Ereignissen analysiert wird. Leipzig wird oftmals als eine Insel beschrieben. Es ist eine Stadt mit einer starken linken Szene und zahlreichen subkulturellen Angeboten. All dies ist sicher angenehm und ganz bestimmt verteidigenswert. Aber das Problembewusstsein muss spätestens dann erwachen, wenn man die typischen Szeneviertel verlässt oder aber in das Leipziger Umland schaut.
Es gibt, glaube ich, einen qualitativen Unterschied nochmal zwischen Leipzig und dem ländlichen Raum, obwohl man den jetzt auch nicht so ganz homogen betrachten kann. Auch da gibt es Unterschiede, Regionen, wo es mehr Vielfalt gibt, nenne ich das jetzt mal ein bisschen platt, und Regionen, wo das nicht so richtig der Fall ist, wo es zum Beispiel keine Personen gibt, die sich an neonazistischen Aktivitäten stören. Da gibt es einfach Unterschiede, auch innerhalb von Sachsen nochmal sehr stark. Wenn man sich das speziell für die Stadt Leipzig anguckt, auch da, wie ich das schon ausgeführt habe, gibt es natürlich rechte Aktivitäten und rechte Akteure, die da zusammenkommen. Es gibt immer wieder rechte Aufmarschversuche, auch jetzt, die sind tatsächlich jetzt relativ klein im Vergleich zu früher. Da sind jetzt nur so eine mittlere zweistellige Anzahl oder hohe zweistellige Anzahl von Personen, die da unregelmäßig versuchen aufzumarschieren im öffentlichen Raum. Und trotzdem sind es ja Phänomene, die wir wichtig finden, sich anzugucken, weil sich daraus auch so ein bisschen gesellschaftliche Zustände ableiten lassen. Wenn man sich zum anderen nochmal die Wahlergebnisse anguckt, auch da ist Leipzig einerseits eine positive Ausnahme. In Leipzig gibt es eine rot-rot-grüne Mehrheit im Stadtrat. Die AfD ist im Vergleich zu den restlichen Kommunen in Sachsen relativ schwach. Und dennoch sitzt die AfD mit 11 Stadträtinnen im neuen Stadtparlament, was im Vergleich zur letzten Stadtratswahl auch nochmal eine deutlich höhere Zahl ist. Und die Personen werden natürlich versuchen, ihren politischen Gegnerinnen und alle Leute, die nicht in ihr Weltbild passen, denen das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Deshalb lässt sich sozusagen so einen Rechtsruck, glaube ich, auch in Leipzig betrachten oder so ein bisschen sehen. Wobei man natürlich nochmal einschränkend sagen muss, die Frage ist, kann man überhaupt von so einem Rechtsruck sprechen? Also ist es überhaupt die treffende Begrifflichkeit, und muss man nicht vielmehr eigentlich gucken, was gibt es für so mittel- und langfristige Kontinuitäten? Also die Leute, die sich für die AfD engagieren, die AfD wählen, die sind ja nicht auf einmal vom Himmel gefallen. Die gab es ja auch vorher schon. Die haben sehr wahrscheinlich auch vorher schon dieselben Einstellungen gehabt. Nur jetzt artikuliert sich das in einer politischen Handlung, in einem Wahlverhalten und so weiter und so fort. Deswegen ist, glaube ich, dieses Sprechen von einem Rechtsruck auch immer so ein bisschen missverständlich, weil es gibt ja diese Einstellungsstudien, die schon seit sehr vielen Jahren zeigen, dass es dieses Potenzial an rechten Wählerinnen, dieses Potenzial an rechten Einstellungen in der Gesellschaft schon sehr lange gibt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel, was man auch mit unserer Dokumentation zeigen kann, dass es das schon immer gab und vermutlich auch noch eine Weile leider geben wird.
Eine spezifische Situation in Leipzig und eine Gesamtentwicklung in Sachsen und bundesweit müssen zusammengedacht werden. Das ist sicher Teil der Motivation gewesen, warum sich das Bündnis Hashtag Unteilbar auch in Leipzig organisiert hat. Wir hören Anna Karametmann vom Leipziger Unteilbar-Bündnis.
Die erste große Unteilbar-Demos, die war im Herbst in Berlin. Und der Sommer, da ist ja einiges passiert im Vorfeld im Sommer. Und zum einen ist da zum ersten Mal diese Diskussion um die Kriminalisierung der Seenotrettung im Mittelmeer aufgetaucht, wo in ganz vielen deutschen Städten diese Seebrückenbewegung entstanden ist, weil Leute hier auch gesagt haben, es reicht so. Wir wollen, dass die Leute aufgenommen werden und unsere Kommunen müssen sich dazu bekennen, als auch der tragische Tod in Chemnitz und die rassistischen Ausschreitungen und Übergriffe, die es dann im Herbst gegeben hat, plus dann eigentlich so eine permanente Regierungskrise um Seehofer, Maaßen und Co. Und ich glaube, das waren schon so mehrere Anlässe gewesen, wo Leute gesagt haben, so es reicht, wir stehen für eine solidarische Gesellschaft und wir als Zivilgesellschaft jetzt mal im breitesten Sinne, wir wollen das so nicht mehr mit uns machen lassen. Das würde ich sagen, ist der Anlass für die Entstehung von Unteilbar oder mehrere. Und ich glaube, wenn man das jetzt nochmal so auf Sachsen überträgt, dann ist natürlich schon ein sehr konkreter Anlass die Landtagswahl, die am 1. September hier ist. Und die AfD, das hat sich bei den Kommunalwahlen und Europawahlen gezeigt, ist mittlerweile eine ziemlich etablierte und ziemlich starke Partei in Sachsen. Und wir können von einer etablierten Wählerinnenschaft sprechen, aber auch Kürzungen in zivilgesellschaftlichen Projekten nehmen immer weiter zu. Ich glaube, das zeigen auch viele Leute, die von uns in irgendwelchen Initiativen und so weiter irgendwo in Sachsen aktiv sind, merken immer mehr, wie in den letzten 30 Jahren Kürzungen immer weiter zugenommen haben und unsere Arbeit eigentlich erschwert worden ist. Und ich würde sagen, das ist auch nochmal ein Anlass.
Dies sind Anlässe, warum der Leipziger Ableger des Unteilbar-Bündnisses am vergangenen Samstag zu einer Demo in Leipzig aufgerufen hatte. Diesem Aufruf sind tatsächlich etwa 7.500 Menschen gefolgt. Zahlreiche Demoblöcke haben sich an einer kraftvollen Demonstration beteiligt, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Dabei war die Mobilisierung von Unteilbar durchaus mit Kontroversen verbunden. Die Frage ist, welche Einheit Unteilbar meint und welche Position dies einbezieht. Auf der Berliner Unteilbar-Demo in Berlin war es zu antisemitischen Vorfällen gekommen, von denen sich das Unteilbar-Bündnis später distanziert hat. Auf der Leipziger Unteilbar-Demo am vergangenen Wochenende drückte die deutsch-israelische Gesellschaft, die sich regelmäßig an antirassistischen Mobilisierungen beteiligt, ihre Solidarität mit Israel durch das Tragen mehrerer Israel-Fahnen aus. Sie setzten sich damit über das Nationalfahnenverbot der Demo-Orga hinweg und fordern eine Diskussion über Antisemitismus und Antizionismus ein. Kritik an Unteilbar wurde auch aus einer anderen Warte heraus formuliert. Die Frage ist, inwiefern einmalige Demonstrationen überhaupt im Zusammenhang mit Initiativen stehen, die sich das ganze Jahr über mit ihren jeweils lokalen Verhältnissen auseinandersetzen müssen. Und das vor allem, wenn es um abgelegenere Städte oder um den ländlichen Raum geht.
Diese Demos sind für mich ein Ausdruck, aber ist nicht das Einzige, was Unteilbar eigentlich ist, sondern dahinter steht ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, das jetzt zusammen diese Demos organisiert hat. Und ein weiteres Ziel von Unteilbar ist aber auch im Rahmen dieses Bündnisses eigentlich näher zusammenzurücken. Also quasi uns zu vernetzen als zivilgesellschaftliche Akteure in Sachsen und so ein bisschen nach dem Motto auch, also ich meine, ich glaube, wir vermuten alle, dass die politischen Angriffe auf einzelne Projekte zunehmen werden. Ich finde, also ein bekanntes ist ja dieses Dorf der Jugend in Grimma, was immer wieder angegriffen wird, also im Diskurs quasi, und zu sagen, Angriff gegen einen von uns ist ein Angriff auf uns alle und da gemeinsam zu stehen. Und vielleicht noch, um eine zweite Sache zu nennen, es wird in diesem Sommer die Konzert- und Marktplatztour Wann, wenn nicht jetzt geben. Und ich finde eigentlich, also wenn man so sagen kann, es ist eine super gute Ergänzung, weil da geht es vielmehr darum, in die Fläche zu gehen, in kleinere Städte zu gehen und dort auch nochmal die Bündnisse zu stärken. Und das unterstützen wir als Unteilbar auch und arbeiten da auch eng zusammen.
Anna Karametmann von Unteilbar hat hier die Initiative Wann, wenn nicht jetzt erwähnt. Dabei handelt es sich um ein Vernetzungsprojekt, das in diesem Sommer Veranstaltungen und Konzerte in kleineren Städten in Brandenburg, Thüringen und Sachsen organisiert. Wann, wenn nicht jetzt, ist aus ähnlichen Gründen wie Unteilbar entstanden.
Zu der Idee kam es so irgendwann Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, würde ich sagen. Und es haben sich sozusagen einfach verschiedene Menschen aus verschiedenen Kontexten zusammen getroffen und vernetzt, weil sie merkten, wir müssen irgendwie jetzt auch gerade nochmal vor den anstehenden Landtagswahlen zusammen was tun. Und auch so ein bisschen aus der Erfahrung von Chemnitz letzten Jahr, wo ja dieser Wir sind mehr Hashtag entstand, haben wir nochmal gemerkt, wir sind vielleicht sozusagen in diesen drei ostdeutschen Bundesländern, wo jetzt die Tour sein wird, nicht immer unbedingt mehr, aber wann, wenn nicht jetzt, heißt es sozusagen, irgendwie Position zu bekennen und aufzustehen und zusammenzurücken, um auch im Angesicht des drohenden und passierenden Rechtsrucks etwas zu tun und genau, dagegen zu halten.
Ich würde sagen, uns war es voll wichtig zu sagen, es gibt sehr, sehr viele selbstorganisierte Strukturen in vielen auch kleineren Städten, die vielleicht nicht so sehr in den Schlagzeilen sind, weil es ganz, ganz viele auch immer negative Schlagzeilen über bestimmte Regionen gibt und aber trotzdem dort immer sehr viele Leute unter sehr erschwerten Bedingungen wichtige politische oder auch emanzipatorische Arbeit machen. Und uns war es wichtig, diesen Leuten irgendwie eine Stimme zu geben, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie auch über dieses Projekt nach den Landtagswahlen vernetzt zu sein, um irgendwie handlungsfähig zu sein für das, was eventuell droht, wenn es zu einer Koalition zwischen CDU und AfD kommt. Und wir wollen vor allem auch irgendwie gucken, dass wir mit Leuten in Kontakt kommen, die vielleicht auch schon zu DDR-Zeiten in der linken Opposition waren und auch mit denen ins Gespräch kommen und uns über die Erfahrungen austauschen, die damals gemacht wurden. Und genau, da sehen wir auch eine Chance drin in kleineren Städten.
Das sagen Stina und Till, die an der Organisierung von Wann, wenn nicht jetzt beteiligt sind. Wann, wenn nicht jetzt beginnt als Tour von Kulturveranstaltungen am 20. Juli in Zwickau. Anschließend folgen Bautzen, Gera, Cottbus, Müncheberg, Plauen, Saalfeld und andere. Es sind Städte, die in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg liegen, also jene Bundesländer, in denen die Landtagswahlen vor der Tür stehen. In diesen Regionen muss mit einem starken Erfolg der AfD gerechnet werden. Es sind Orte, in denen rechte Strukturen und reaktionäre Ideologien verankert sind. Dabei handelt es sich um strukturelle Probleme.
Ich glaube, was ein zentraler Punkt ist, was wir aus vielen Regionen mitbekommen, ist, dass vor allem kulturelle oder auch so Jugendfreiräume einfach total fehlen. Also Jugendhäuser, alternative Jugendprojekte werden ganz oft total, es wird erschwert, dass die irgendwie überhaupt entstehen. Es gibt ganz, ganz wenig Unterstützung von Behörden, zum Beispiel zum Aufbau von solchen alternativen Zentren oder soziokulturellen Häusern. Genau, und deswegen ist es uns, glaube ich, auch ein Anliegen zu sagen, dass es irgendwie nochmal einen anderen unentgeltlichen Zugang braucht zu Kultur- und Bildungsangeboten, Nachhilfe, Theater, Musik etc., weil es daran eben total mangelt in Regionen wie von mir aus Bautzen oder Plauen, dass eben auch den Leuten, die dort versuchen, immer wieder solche Räume zu schaffen und aufzubauen, nicht noch Steine in den Weg gelegt werden, die sozusagen die Verwirklichung dieser Räume noch erschweren. Grundsätzlich kann man sagen, dass in vielen kleineren Städten und ländlichen Regionen tatsächlich so Infrastruktur im Sinne von Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und so weiter auch total dürftig ist und deswegen natürlich auch viele Leute die Region verlassen, weil es nicht besonders komfortabel ist, dort zu wohnen.
Angesichts struktureller Probleme ist es natürlich nicht damit getan, an einem Tag im Jahr an einem Ort vorbeizuschauen, auch wenn solche Orte Zwickau oder Saalfeld heißen. Diese Problemlage ist den Organisatorinnen bewusst.
Die Tourstops, die sind eintägig, aber die Arbeit, die da sozusagen passiert, passiert ja auch jetzt schon und seit einem halben Jahr und wird auch darüber hinaus noch weiter stattfinden. Und auf die Art und Weise ist sozusagen dieser eintägige Stopp nur der Kristallisationspunkt und das nach außen treten in unserer Arbeit, aber die, ganz viel dieser Vernetzungsarbeit, das miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig stärken, passiert ja jetzt schon seit einer ganzen Weile und ist auch unglaublich bestärkend. Und wir merken auch immer wieder, dass sozusagen sich ganz viele Leute aus den verschiedenen Regionen melden und Lust haben, irgendwie auch dran mitzuwirken.
Wann, wenn nicht jetzt, ist auf eine langfristige Vernetzungsarbeit hin ausgelegt. Was die strukturellen Probleme in den geschilderten Orten betrifft, so stoßen auch die Organisatorinnen der Städtetour auf Probleme. Probleme, mit denen antifaschistische und antirassistische Akteure regelmäßig zu tun haben.
Ich würde sagen, vor allem ist es eine Schwierigkeit, teilweise mit den zuständigen Ordnungsämtern und Versammlungsbehörden zu verhandeln. Wurden uns auf jeden Fall, was die anmelden, weil wir melden das als Versammlung dort an, um eben auch den Schutz des Versammlungsrechts zu genießen, war es teilweise sehr schwierig, da bestimmte Dinge quasi mit den Behörden zu verhandeln. Uns wurden da sehr viele Steine in den Weg gelegt, vor allem was so die Frage nach Essen und Trinken auf Versammlungen angeht, aber auch von jeglichen Kundgebungsmitteln, die eben nicht transparente Megafone und Lautsprecher sind. Das war teilweise sehr, sehr zäh und kräftezehrend. Genau, und jetzt haben wir teilweise auch das Problem, dass wir den Auflagenbescheiden, die wir bekommen haben, einfach rechtswidrige und unzulässige Auflagen drin haben, gegen die wir teilweise auch noch gerichtlich vorgehen müssen. Genau, und grundsätzlich natürlich ist es immer auch ein Problem oder wo wir sozusagen noch nicht ganz genau wissen, wie stark das zum Tragen kommen wird, dass natürlich in vielen von den Regionen, wo wir aktiv sind, eben auch faschistische, rechte, rassistische Strukturen aktiv sind und wir natürlich auch uns darauf vorbereiten müssen, dass die eventuell in irgendeiner Form auf unsere Präsenz dort reagieren. Aber bisher ist uns da jetzt noch nichts bekannt, dass irgendwelche rechten Mobilisierungen gegen uns stattfinden. Genau, aber das haben wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm.
Auftakt der Tour von Wann, wenn nicht jetzt, ist am 20. Juli. Der erste Tourstopp findet in Zwickau in Sachsen statt.
In Zwickau ist das Problem, dass es gibt überhaupt gar keine in dem Sinne alternativen Jugendzentren, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Also es gibt kein Jugendhaus, es gibt kein AZ oder irgendwie ein großes Hausprojekt oder so, was irgendwie so eine Adresse ist. Die Stadtgesellschaft ist relativ alt, also es ist zwar die viertgrößte Stadt in Sachsen, aber es gibt ja auch keine richtige Universität, sondern vor allem eher eine Hochschule dort. Das heißt, viele Leute ziehen von da weg. Man hat jetzt auch noch mal bei den Kommunalwahlen gesehen, dass natürlich immer noch relativ viele Leute auch die Linkspartei wählen, aber eben auch viele Leute die AfD wählen oder eben auch die sehr rechte CDU in Sachsen. Und was natürlich auch Problem ist, ist, dass in Zwickau auch der dritte Weg regelmäßige Mobilisierung macht und dort relativ tief verankert ist. Das heißt, da gibt es auch ein massives Problem mit neonazistischen, faschistischen Strukturen und gleichzeitig natürlich ist Zwickau ja auch bekannt für die ganzen Verstrickungen rund um den NSU. Was total gut ist, ist, dass es wirklich relativ viele Leute gibt in Zwickau, die aktiv sind. Es gibt den Roten Baum Zwickau, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Die IG Metall in Zwickau arbeitet mit uns zusammen und auch der VVN, also der Verfolgten des Nationalsozialismus, der Bund der Antifaschisten vor Ort ist auch mit dabei. Und es gibt auf jeden Fall die Strukturen, die auch Arbeit machen. Es gibt ein Jugendparlament, die auch wichtige Arbeit machen. Aber natürlich ist auch viel natürlich eine schweigende Masse in der Zivilgesellschaft, die sich nicht so richtig positionieren will. Genau, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Situation. Ich selber bin ja nicht aus Zwickau und kann natürlich nicht sagen, wie es ist, dort vor Ort zu wohnen. Aber das ist so ein bisschen die Stimmung, die ich vor Ort mitbekomme.
In Zwickau wird es am 20. Juli auf dem Marktplatz mehrere Veranstaltungen geben. Es gibt Lesungen und Diskussionen, es geht um die Geschichte des Ostens seit 1989 und um die Frage, wie kulturelle Initiativen sich Leerstand aneignen können. Es gibt ein antirassistisches Street-Soccer-Turnier, Infostände und Konzerte. Infos zum detaillierten Programm findet ihr unter wannwennnichtjetzt.org. Wir bleiben in Sachsen und kehren noch einmal zurück nach Leipzig. Dort ist es vorgestern in der Nacht zu Mittwoch zu Protesten gegen eine Abschiebung gekommen. Die Leipziger Polizei hat sich dabei wieder einmal von ihrer besten Seite gezeigt.
Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr?
Eine Frage, gestellt von Demonstrierenden, gerichtet an die Polizei. Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hildegardstraße im Leipziger Osten. Mehrere hundert Menschen waren spontan zusammengekommen, um die geplante Abschiebung eines jungen Mannes zu verhindern. Mit dabei war auch Jule Nagel, Abgeordnete der Linken im Leipziger Stadtrat.
Der Hintergrund der Proteste war eine Abschiebung, die gestern in den späten Abendstunden von der Polizei vollzogen werden sollte. Ein junger Mann, Anfang 20, wurde in seiner Wohnung, in der Wohnung seiner Eltern aufgesucht und wurde mitgenommen. Der junge Mann kommt nach meinen Informationen aus Rojava tatsächlich, ist hierher geflohen, allerdings über Spanien und ist quasi in Spanien mit Fingerabdrücken und so weiter schon festgestellt worden. Insofern ist es ein sogenannter Dublin-Fall. Also er ist sozusagen, das Ziel der Polizei gestern war, ihn wieder nach Spanien zu überstellen, wo dann quasi das Asylverfahren von ihm durchgeführt werden soll, laut Dublin-Verordnung.
Die Dublin-Verordnung besagt, dass Asylsuchende in das Land, in dem sie erstmals einen Asylantrag gestellt haben, abgeschoben werden können. Im Fall des jungen Mannes aus Leipzig ist das Spanien. Doch gegen seine geplante Abschiebung regte sich Widerstand. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich mehrere hundert Menschen in der Hildegardstraße versammelt.
Es gab eine Legalisierung dieser Menschenmenge, dieses Menschenauflaufs zu einer Versammlung. Und dann, als ich kam, war es tatsächlich so, dass das Polizeiauto, in dem der junge Mann schon saß, komplett umringt war von Menschen und die ganze Szenerie war auch unheimlich friedlich.
Der Mann, der abgeschoben werden sollte, befand sich in einem Polizeiauto, umringt von mehreren hundert Menschen, die sich zusammengefunden hatten, um die Abschiebung zu verhindern. Ein Teilnehmer der Kundgebung erzählt.
Das sah eigentlich lange Zeit relativ gut aus. Also wir haben Es sind immer mehr Leute geworden. Die Polizei war dann mit dem Auto da eingeklemmt in der Seitenstraße, also mit Sitzblockade und Demo drumherum. Also es sah lange so aus, als ob die keinen Meter vor und zurück können. Und es war eigentlich eine super Stimmung. Also es war ausgelassen, es gab immer mal wieder Rangeleien, aber ansonsten gab es keine Aggressionen von Seiten der Demonstranten. Genau, und eigentlich war so der Plan zu warten, bis die Polizei aufgibt, weil sie dann nicht weg können.
Es gibt so zwei Phasen. Es gab die Phase, in der der junge Betroffene in dem Polizeiauto saß. Ich selbst hatte dann Kontakt mit seiner Familie. Sein Vater war vor Ort. Wir haben noch versucht, mit dem Einsatzleiter der Polizei zu verhandeln, dass der Vater noch einmal Kontakt zu ihm bekommt. Das wurde verwehrt. Zu der Zeit war alles ruhig.
Dann gab es Tumulte und die Polizei ist quasi durch die Menge durchgebrochen. Es ist dann ein Polizeiauto relativ schnell weggefahren und dann kamen die Gerüchte auf, dass die Person weggebracht wurde und quasi durch die Blockade durch. Wie sich dann später herausgestellt hat, war das auch der Fall.
Die erste Unruhe kam in die Menge, als die Polizei dann entschieden hat, ich finde das eine unverantwortliche Entscheidung, aber es ist passiert, den jungen Mann aus dem Auto mit einem Greiftrupp rauszuholen und durch die Menschenmenge quasi herauszuschaffen, um ihn dann mit einem anderen Polizeiauto zum Flughafen zu bringen. Dann hat die Polizei die Menschenmenge quasi zusammengedrückt, wollte wahrscheinlich ihre Aktion da absichern für sich auch. Ich bin da auch in Konflikt geraten, wurde von der Polizei angeschrien und zur Seite gestoßen. Das war so die Situation, wo langsam so eine eskalative Situation eintrat. Das blieb dann aber trotzdem auch noch ruhig alles. Es hatte sich dann rumgetragen, dass der junge Mann weg war. Und gegen, ich glaube, 1.15 Uhr, 1.30 Uhr ist dann auch die Versammlung beendet worden, weil die Sinnhaftigkeit sozusagen nicht mehr bestand.
Und dann hat sich angefangen, die Stimmung hochzuheizen. Also man hat auch gemerkt, es war so eine Enttäuschung auf Seiten von den Demonstranten, dass das quasi erstmal so verarscht wurde und dass die Polizei quasi mit Gewalt diese Abschiebung durchgesetzt hat. Und die Polizei wollte die Demonstration auflösen und es hat sich da quasi dann auch um das Auto rum positioniert, während es noch die Sitzblockade gab. Und es war dann alles ineinander verkeilt. Also die Polizei konnte weder raus noch rein. Die Demonstranten wollten nicht gehen. Die Stimmung ist dann so langsam hochgekocht.
Und dann ist aber ist sozusagen richtig eskaliert. Und ich kann jetzt auch nur berichten, dass die Polizei sozusagen vollkommen überzogen die Menschen, die dort langsam von der Versammlung abschließen wollten, nach der Beendigung der Versammlung begonnen hat, anzugreifen, mit Pfefferspray anzugreifen. Es gibt auch dokumentiert im Internet regelrechte Jagdszenen, also wie ehemalige Versammlungsteilnehmer von der Polizei gejagt wurden, die Polizei dann als eine Person hinfällt, von der Person wieder ablässt, also so auch sinnlose Aktionen, wo man gar nicht erkennt, was soll das hier gerade. Also es ist relativ doll eskaliert. Es ist auch berichtet worden, dass Journalistinnen und Journalisten mit Pfefferspray und Polizeigewalt konfrontiert waren. Alles in allem ist das auch die Version, die ich kenne. Ich weiß, dass Flaschen oder habe mitbekommen, dass Flaschen tatsächlich vereinzelt geflogen sind. Von Steinen weiß ich jetzt nichts.
Von Flaschen und Steinen, die auf Polizistinnen und Polizisten geworfen worden seien, war von Seiten der Polizei im Nachgang die Rede. Augenzeugen berichten von vereinzelten Flaschenwürfen.
Also auf die Polizei, die quasi in dieser Sitzblockade war, und die dann angefangen haben loszuprügeln, und also nicht auf die Leute, die Flaschen geworfen haben, sondern auf die, die halt vor ihnen standen und die dann, genau, wo ziemlich brutal sich einen Weg freigeschlagen haben und auch danach, also nicht Weg freischlagen war nicht genug, also das ging dann noch relativ lang weiter und dann ist die Situation eskaliert.
Ich meine, dass es so eine halbe bis eine Stunde tatsächlich sich noch zugetragen hat, bis dann die Polizei offensichtlich die Weisung bekommen hat, sich zurückzuziehen. Und dann verschwand sie auch auf einmal und die Situation war befriedet. Wo sich natürlich die Frage stellt, was sind so diese Einsatzkonzepte der Polizei? Warum hat die Polizei nicht gleich nach Versammlungsende sich zurückgenommen, ihr massives Aufgebot dort reduziert und hat sozusagen einen Ausklang dieser Versammlung ohne Eingriffe zugelassen?
Das Vorgehen der Polizei erscheint fragwürdig. Von Deeskalation kann keine Rede sein. Die Einsatzkräfte sind am Ort des Geschehens geblieben, auch nachdem der Einsatz im Grunde erfolgreich beendet worden war. Der von Abschiebung betroffene junge Mann war bereits abgeholt und weggebracht worden.
2:30 habe ich ungefähr den Ort verlassen und da gab es immer noch Auseinandersetzungen. Also gab auf der Eisenbahnstraße gab Zusammenstöße, so sind immer wieder Menschen weggerannt. Also quasi auch so, die Polizei hat vermutlich das quasi auf Leute los. Also es sind dann immer quasi die ganze Menge weggerannt. und also in Panik. Und das ging ein paar Mal hin und her. Also dass die Leute sich dann wieder quasi vorne gesammelt haben und dann die ganze Gruppe in Panik weggerannt ist.
Es ist von Seiten der Polizei nicht nur die Entscheidung gefallen, körperliche Gewalt gegen die Demonstrierenden anzuwenden. Dem Vater des Betroffenen ist auch eine Verabschiedung verweigert worden. Jule Nagel, Abgeordnete im Leipziger Stadtrat.
Ich denke, das wäre zumindest im Ermessen des Einsatzleiters gewesen, diesen Kontakt nochmal zuzulassen. Die Argumentation von ihm, von dem Polizeieinsatzleiter mir gegenüber und auch dem Vater gegenüber, wir waren dann zusammen bei ihm und haben sozusagen versucht, das durchzusetzen. Diesen Wunsch der Deal, der vorgeschlagen wurde, war, dass die Leute alle verschwinden und dann der Kontakt möglich wurde. Aber das war natürlich eine eigenartige Form sozusagen der Verhandlungen. Ich denke, es ist sozusagen auf jeden Fall wäre eine Ermessensentscheidung der Polizei gewesen, diesen Kontakt nochmal möglich zu machen, ne? Die Polizei hat wirklich dann zu mir gesagt, oder der Einsatzleiter, dieser Kontakt könnte ja am Flughafen nochmal zustande kommen. Und als der junge Mann dann weg war und ich fragte, welcher Flughafen denn der Abschiebeflughafen oder Startflughafen ist, wurde mir auch diese Information nicht gegeben. Also es war quasi ein bisschen ein absurder Kreislauf.
Auf Nachfrage nach den Ereignissen im Leipziger Osten reagiert der Pressesprecher der Leipziger Polizei ungehalten. Radio Korax gegenüber sagt er, man gebe keine Stellungnahmen, da eine Stellungnahme nur dann nötig sei, wenn man etwas falsch gemacht hat. Er verweist auf die Pressemitteilung. Darin steht, dass die Polizistinnen und Polizisten die Demonstrierenden nach Ende der genehmigten Demonstrationszeit mehrmals aufgefordert hätten, die Straße zu räumen, unter Androhung, sonst körperliche Gewalt anzuwenden. Teilnehmer der Kundgebung berichteten uns jedoch, dass die Ansagen der Polizei während der Demo sehr schwer, teilweise gar nicht zu verstehen gewesen sind. Auf Twitter sind unter dem Hashtag LE0907 mehrere Videos zu finden, die zeigen, wie Polizeibeamte einzelne Menschen regelrecht jagen, wie Demonstrierende Pfefferspray ins Gesicht bekommen und auf dem Boden liegende Menschen noch von Polizisten geprügelt werden. Auch von rassistischen Aussagen der Polizistinnen und Polizisten ist zu lesen. Wie angesichts dieser Ereignisse kein einziges selbstkritisches Wort von Seiten der Polizei Leipzig zu hören und zu lesen ist, bleibt fraglich. Auch der Innenminister von Sachsen hat am Mittwochmorgen Stellung zu den Ereignissen bezogen. Von selbstkritischen Tönen auch bei ihm keine Spur. Was bleibt, ist der Blick in die Zukunft und festzuhalten, was alles Positives passiert ist am Dienstagabend im Leipziger Osten.
Also ein Erlebnis, das auf jeden Fall Kraft gegeben hat. Zu merken, dass sich so schnell Menschen zusammenschließen können. Also es war ein Querschnitt durch das Ganze, durch die Eisenbahnstraße. Es waren natürlich viele Leute aus dem aktivistischen Spektrum da so, die da Erfahrung hatten. Es waren viele Menschen aus migrantischen Zusammenhängen da und hat quasi gemeinsam gekämpft, gemeinsam kandidiert und quasi gemeinsam sich für seine Nachbarn eingesetzt. Und das, glaube ich, hat den Zusammenhalt auf der Straße verstärkt und irgendwie gezeigt, dass wir gemeinsame Sachen machen können. Ein sehr empowerndes Erlebnis. Und ich hoffe, dass es darüber hinaus trägt, dass es nicht das letzte Mal war, dass quasi sich die Menschen solidarisch zusammenschließen und zeigen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen und dass wir unsere Nachbarn auch beschützen können.
Ich finde ja, dass es ein positives Beispiel ist, dass Menschen sich so schnell dann auch aufmachen zu später Stunde und sich solidarisch zeigen mit so einem Familienzusammenhang. Denn wir sprechen ja im Endeffekt auch über eine faktische Familientrennung. Ne? Ein Sohn, der von seinen Eltern und seinen Brüdern getrennt wurde.
Einschätzungen zu den Geschehnissen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Im Leipziger Osten war dort gegen eine geplante Abschiebung protestiert worden. Leider erfolglos, der betroffene junge Mann aus Syrien ist nach unseren Informationen bereits in Spanien, wohin er aufgrund der Dublin-Verordnung abgeschoben worden war. Was wir als Update hinzufügen können, gestern haben sich in Leipzig noch einmal etwa 500 Menschen zu einer Kundgebung getroffen, um gegen die vollzogene Abschiebung zu protestieren. Das waren die Korax Antifa News, wie immer nachzuhören auf freie-radios.net. Wir hören uns nächste Woche. Antifa News gibt's dann wieder am Donnerstag. Ah!